HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Wenn gleich die Nas, ob spitz, ob platt, zwei Flügel, Nasenflügel hat, so hält sie doch nicht viel vom Fliegen. Nee, das Laufen scheint ihr mehr zu liegen.
Birkenpollen, Blütenpollen, Graspollen.
Sie macht uns härter oder vielleicht feiner. Oder gar kindlicher, die Nase.
Gott, ist die süß. Und wie stolz ihre Nase hochträgt, die übrigens sehr hübsch ist.
Der Luftstrom muss sauber durch das Naseninnere laufen können. Weil eine schöne Nase riecht gut. Eine schöne Nase atmet gut.
Ein Hase saß im Grase und kräuselt seine Nase. Er schwenkt sie schnell von rechts nach links. Was ist das? Duftet's oder stinkt's?
Unser Gesellschaft gibt viele Gerüche, aber das ist das Problem. Wir haben zwei Wörter, das zu beschreiben. Also ist es gut oder schlecht?
Die Nase ist in der Lage, kann sich, ich weiß nicht wie viel, tausend Geruchsstoffe merken. Und vielleicht weiß man das auch, dass man aus der Kindheit irgendeinen Geruch kennt, den man dann als Erwachsener mal riecht und sich sofort an irgendeine Episode aus der Kindheit wieder erinnert. Also die Nase vergisst nichts.
Kaum steckt der Frühling seine Nase zum Fenster herein, da kribbelt es vielen von uns schon in derselbigen. Die Allergiker leiden und ihre Umgebung leidet mit. Und damit nicht genug. Denn auch wenn der Frühling der letzten Tage sich schon sehr nach Sommer angefühlt hat, gibt es doch noch manche kühle Nacht. Und so können auch Nicht-Allergiker sehr schnell etwas in der Nase haben. Das wusste schon Christian Morgenstern.
Ein Schnupfen hockt auf der Terrasse, auf das er sich ein Opfer fasse, und stürzt alsbald mit großem Grimm auf einen Menschen namens Schrimm. Paul Schrimm erwidert prompt, Pütschü, und hat ihn drauf bis Montag früh.
Ja, und während die Nase läuft und läuft und läuft, bekommen wir alle einen Riecher dafür, dass ohne sie ziemlich wenig läuft. Mit ihr atmen, schnuppern und schnupfen wir. Ohne sie bekämen wir keine Luft und jeder Duft würde unerkannt verduften. Die Nase sitzt uns mitten im Gesicht und auf sie verlassen wir uns. Wir tragen sie hoch oder rümpfen sie. Wir stecken sie in fremde Angelegenheiten und sehen oft nicht über ihre Spitze hinaus. Und höchst ungern lassen wir uns an der Nase herumführen, ob sie nun ein Zinken ist oder eine Stupsnase. Die Nase ist es, die uns Profil verleiht, und doch gibt es immer wieder Leute, die anderen auf die Nase hauen oder in der eigenen Nase bohren. Fassen wir uns stattdessen an unsere Nase und gehen wir ihr bis zur Wurzel auf den Grund. Hatschi, eine Ode an die Nase, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Denn schon an unserem ersten Lebenstag, wenn wir auf die Welt kommen, tun das die meisten von uns der Nase nach.
Da erwachte das Kind. Es erwachte zuerst mit der Nase. Die winzige Nase bewegte sich, sie zog sich nach oben und schnupperte. Sie sog die Luft ein und schnaubte sie in kurzen Stößen aus, wie bei einem unvollkommenen Niesen. Dann rümpfte sich die Nase und das Kind tat die Augen auf. Terrier hatte den Eindruck, dass sie ihn gar nicht gewahrten. Anders die Nase. Während die matten Augen des Kindes ins Unbestimmte schielten, schien die Nase ein bestimmtes Ziel zu fixieren, und Terrier hatte das sehr sonderbare Gefühl, als sei dieses Ziel er, seine Person, Terrier selbst. Die winzigen Nasenflügel um die zwei winzigen Löcher mitten im Gesicht des Kindes blähten sich wie eine aufgehende Blüte. Oder eher wie die Näpfe jener kleinen fleischfressenden Pflanzen, die man im botanischen Garten des Königs hielt. Und wie von diesen schien ein unheimlicher Sog von ihnen auszugehen. Es war Terrier, als sehe ihm das Kind mit seinen Nüstern, als sehe es ihn scharf und prüfend an, durchdringender, als man es mit Augen könnte, als verschlänge es etwas mit seiner Nase, das von ihm, Terrier, ausging und das er nicht zurückhalten und nicht verbergen konnte. Das geruchlose Kind roch ihn schamlos ab. So war es. Es witterte ihn aus, und er kam sich mit einem Mal stinkend vor, nach Schweiß und Essig, nach Sauerkraut und ungewaschenen Kleidern. Er kam sich nackt und hässlich vor, wie begafft von jemandem, der seinerseits nichts von sich preisgab. Selbst durch seine Haut schien es hindurch zu riechen, in sein Innerstes hinein. Die zartesten Gefühle, die schmutzigsten Gedanken lagen bloß vor dieser gierigen kleinen Nase, die noch gar keine rechte Nase war, sondern nur ein Stups, ein sich ständig kräuselndes und blähendes und bebendes, winziges, löchriges Organ. Terrier schauderte. Er ekelte sich. Er verzog nun seinerseits die Nase wie vor etwas Übelriechendem, mit dem er nichts zu tun haben wollte.
Eingeschüchtert von der Nase des Jean-Baptiste Grenouille, so heißt der mörderische Parfümeur in dem Roman »Das Parfum« von Patrick Süskind, der, wie wir gerade gehört haben, schon als Baby die erste Witterung aufnimmt und der dann Zeit seines Lebens aus jedem großen Duftgemisch die kleinsten Einzelgerüche aufspürt. Mit einer Nase, die in der Wirklichkeit lange Zeit und wahrscheinlich vergeblich ihresgleichen suchen würde. Professor Hans Hatt, Inhaber des Lehrstuhls für Zellphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum und Autor vieler Bücher über das Riechen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie gut können denn normalsterbliche Menschen einzelne Gerüche in einem großen Duftgemisch auseinanderhalten?
Naja, es hängt ein bisschen davon ab, wie viel man sich mit seiner Nase beschäftigt hat in seinem Leben. Und das ist die ganze Bandbreite. Also es gibt Menschen, die haben einen unglaublich guten Geruchssinn, können alles Mögliche erkennen, Parfümeure, aber auch ganz Otto Normalverbraucher, der einfach viel mit seiner Nase macht und arbeitet und sich damit beschäftigt. Und es gibt andere, die sind da ganze Nasenzwerge, die wissen gar nichts drüber, weil ihnen die Nase auch ziemlich egal ist. Und wie immer im Leben, Übung macht den Meister.
Das heißt, man kann den Geruchssinn trainieren, man kann an ihm feilen.
Ganz genau. Also man muss an ihm feilen, wenn man ihn verbessern will. Er beginnt im Übrigen schon, wie Grenouille ja auch sagt und wie in dem Roman vorkommt, im Mutterleib. Man übt schon mit der Mutter mit, Embryonen riechen schon mit der Mutter mit und es ist der erste Sinn, mit dem man auf die Welt kommt, der schon vollständig funktioniert und selbst Erinnerung an die Düfte im Mutterleib, da ist schon das erste Klassenzimmer, da beginnen wir schon zu üben. Das wird schon mit ins Leben gebracht und dann im Leben selber müssen wir einfach durch Lernen, durch natürlich Erziehung, leider nicht in der Schule, sondern immer nur außerhalb in der Familie mit Freunden natürlich unseren Geruchssinn trainieren.
Hunde und Schweine unter anderem als Tiere sind ja bekannt dafür, dass sie eine sehr feine Nase haben, um Trüffel oder auch Drogen zu erschnüffeln. Es gibt Erkenntnisse, dass Tiere bei uns Menschen sogar Krankheiten riechen können. Wenn wir das mal miteinander vergleichen, wie tüchtig ist unsere Nase als Riechorgan verglichen mit den Riechorganen der Nasen von Tieren?
Ja, wir sind natürlich, sagen wir mal, nicht so optimiert, wie es eben manche Tiere sind. Auch nicht alle Tiere können gut riechen, auch nicht alle Hunde können gut riechen, aber manche Hundearten, Schweißhunde und so, die haben eben schon natürlich einen ganz herausragenden Geruchssinn. Die haben 10-mal mehr Zellen, die haben viel mehr Rezeptoren und vor allem, die beschäftigen sich von der ersten Lebenssekunde an mit der Duftwelt. Das heißt, ihre Welt ist nicht eine optische, eine Bilderwelt, sondern es ist eine Duftwelt und deswegen haben die natürlich sehr viel bessere Eigenschaften und bessere Fähigkeiten, aber unsere Nase ist trotz alledem unglaublich gut. Wir können 1 Billion Düfte unterscheiden. Wir atmen jeden Tag, jede Sekunde, mit jedem Atemzug nehmen wir die Duftmoleküle auf und analysieren sie. Also auch der Mensch hat seine Fähigkeiten nicht unter den Scheffel zu stellen. Wir sind eigentlich sehr viel besser im Riechen, als wir das gedacht haben.
Wir haben vorhin zu Beginn unserer Sendung gehört, die Nase vergisst nichts. Was tun wir denn mit den Gerüchen, die wir mit unserer Nase aufnehmen? In welcher Form speichern wir sie ab?
Das ist auch so was Besonderes. Im Gegensatz zu anderen Sinnessystemen haben die Riechzellen der Nase mit ihren feinen Nervenfortsätzen. 30 Millionen feine Nervenfäden laufen von der Nase in unser Gehirn, in den Riechkolben hinter unserem sozusagen unser Stirn. Und von dort gibt es 2 dicke Kabelstränge, die direkt in das Erinnerungs- und Emotionszentrum gehen und informieren Erinnerungs- und Emotionszentrum mit jedem Atemzug, welcher Duftmischung in der Luft war. Und das wird ganz fest abgespeichert. Duftspeicherungen sind so viel konstanter und so viel stabiler als zum Beispiel optische Reize. Also ich kann mich mit Düften deswegen so wunderbar an Kindheitserinnerungen erinnern und die wieder hervorholen, mich zurückbeamen in früheste Zeiten meines Lebens, wie ich es mit keinem anderen Reiz, Sinnesreiz sonst tun kann.
Hängt es denn ausschließlich von unseren individuellen Erfahrungen ab, welche Gerüche wir mit welchen Emotionen verbinden?
So sagt die Wissenschaft bis heute. Und wir haben keinen Duft gefunden in der Wissenschaft bisher, den alle Menschen positiv bewerten oder negativ. Das heißt also, jede Duftbewertung hat wirklich nur damit zu tun, welche persönlichen Erfahrungen ich mit diesem Duft gemacht habe, wann habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt, in welchem Zusammenhang, wie war die Situation oder natürlich, was haben meine Eltern mir gelehrt, hat meine Mutter mir gesagt, Junge, ach du schweißelst, du stinkst, Teufel, das ist ja ekelig, drum ist Schweißgeruch für uns unangenehm. ist eigentlich gar kein Grund vorhanden. Genauso wie Fäkalien. Auch da sagt man, du hast deinen Kacke in Stinke gemacht, pfui Teufel. Das hat alles mit Erziehung zu tun. Riechforscher denken, wenn man auf die Welt kommt, ist das erstmal ein neutraler Geruch und nur durch solche Erziehungs- oder Erfahrungsmomente wird er dann bewertet.
Das heißt, man kann uns auch darauf konditionieren, bestimmte Gerüche mit bestimmten Eindrücken zu verbinden. Da gibt es durchaus auch Forschungen, ne?
Ja, wir werden natürlich auch permanent konditioniert auf Düfte von der Natur. Wenn Sie jetzt an den Frühling denken, jeden Frühlingsmonat, den können wir riechen, weil eben zu bestimmten Zeiten des Jahres, wenn eben der Schnee schmilzt und die Sonne auf die Erde scheint, dann wird da ein bestimmtes Duftgemisch erzeugt. Und wenn ich das 5 Jahre hintereinander immer kennengelernt habe und danach wird es eben warm und man weiß, es ist Frühling, dann verknüpfen wir das. Dann ist das der persönliche Frühlingsduft. Der kann bei jedem anders sein. Aber ich kann auch jeden, zum Beispiel einen Parfumduft oder wenn Sie jetzt an Zitrone denken, das ist alles in allen Spülmitteln drin, das wird man immer konditioniert. Das ist also Frische und Sauberkeit, wenn wir Zitrone riechen. Also wir sind konditioniert auf Düfte und können uns auch selber bewusst konditionieren, wenn wir das wollen natürlich.
Es gibt ja dieses Experiment mit 2 Frauengruppen, habe ich gelesen. Die erste Gruppe besteht aus jungen Frauen, die zweite aus älteren. Und die Probanden hat man dazu gebracht, auf beide Gruppen sozusagen gleichermaßen zu reagieren, wenn es um Altersschätzung geht, weil jede der Gruppen dasselbe Parfum bekommen hat.
Ja, genau. Also hat sozusagen ein amerikanischer Forscher junge Frauen, 100 junge Frauen immer mit einem gleichen Duft beduftet. Das war so eine florale Note mit einem rosa Pampelmusenanteil. Und danach hat er denselben Duft genommen und hat dann Männer diesen Duft riechen lassen. Die haben dann immer die jungen, schlanken Frauen gesehen vor ihren Augen. Und danach hat er denselben Duft genommen, hat damit ältere, fülligere Damen beduftet und hat dieselben Männer nun gefragt, wie alt findet ihr diese älteren Damen und wie schwer findet ihr sie? Und was er gefunden hat, ist, dass tatsächlich dieser Jugendduft von den jungen Frauen nun plötzlich die älteren Damen dann 6 Kilo leichter und 6 Jahre jünger gemacht hat, allerdings nur schätzen ließ, in den Gehirnen, in den Bildern dieser Männer. Und das heißt also, auch ein Parfum, das wir tragen, wirkt sich natürlich auf unsere Einschätzung in der Umwelt aus. Und wir werden danach auch beurteilt, ob es zu uns passt oder nicht.
Professor Hans Hatt, Inhaber des Lehrstuhls für Zellphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum und Autor vieler Bücher über das Riechen. Vielen Dank. Hatschi, eine Ode an die Nase, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt werden wir den Beweis dafür erbringen, dass manche Menschen mit der Nase nicht nur atmen oder riechen, sondern auch Musik machen können. Und zwar nicht nur beim Schneuzen, wenn sich die Nase in eine Trompete verwandelt. Nein, wer es gelernt hat, der kann mit der Nase auch Flöte spielen, so wie das Original Oberkreuzberger Nasenflötenorchester. Unser Berliner Kollege Karl Krause hat dort schon mal im Parkett gesessen.
Es gibt Fans und völlige Feinde. Und dazwischen gibt es nichts eigentlich. Entweder finden die Leute das lustig oder sind völlig genervt von dem ekligen Gefiepe.
Er ist zwar eindeutig wiederzuerkennen, der Ohrwurm Peter Gunn, geschrieben von Henry Mancini in den 50er Jahren, aber das Original Oberkreuzberger Nasenflötenorchester verleiht dem Song eine sehr eigene Note. Verantwortlich dafür ist ein kleines Plastikteil, kaum 7x10 cm groß, das sich die 10 Berliner Musiker vor Nase und Mund halten. Eine Nasenflöte. Mit Hilfe des winzigen Musikinstruments blasen sich die Kreuzberger Herren in die Herzen der Fans skurriler Musik.
Es ist ja einfach nicht ernst, weil wir machen ja Coverprogramme. Ne? Das lebt ja vom Wiedererkennungswert.
Mit der Nase wird geblasen, die Flöte ersetzt die Lippen, verwirbelt den Luftstrom und bringt ihn zum Pfeifen. Dabei wird der Mund zum Resonanzkörper, in dem Tonhöhe und Klang erzeugt und verändert werden. Klaus Teuerkauf alias MC Westbämme, Nasenflöter und hauptberuflich Galerist, kennt das kleine, diskriminierte Blasinstrument schon lange. Mittlerweile kann der Grindchor des Original-Oberkreuzberger Nasenflötenorchesters so ziemlich alles genial nachblasen. Egal ob The Man with the Golden Arm, Tiptoe Through the Tulips oder Louie Louie. Der bekannteste der 10 Nasenkünstler ist der Maler und Autor Thomas Kapielski. Mit dieser musikalischen Stütze im Hintergrund hat sich sogar Harry Rowohlt an ein Stück gewagt. Er hat den alten Peggy Lee-Klassiker Fever auf unnachahmliche Weise eingesungen.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever, what's so hard to bear? You give me fever.
Die Mischung aus Kazoo und Flöte klingt vor allem schrill. Genauso wie manche Stücke, die sich auch nach dem 12. Versuch nicht nachspielen lassen.
Wir haben ja oft Medleys auch gespielt, so live. Wo wir zum Beispiel das Horst-Wessel-Lied mit der Internationale und Ententanz kombiniert haben. Ne? Einfach so Tonhöhen, wo man vom einen ins andere reingehen kann.
Mit Kreuzblenden dieser Art überwinden die gestandenen Bläser problemlos die Kluft zwischen Stilen und Epochen. Der Sirtaki von Mikis Theodorakis aus dem Film Alexis Sorbas geht nahtlos über in den Säbeltanz von Khatchaturian. Abgemischt wurde das Album Stille Tage in Rüsselsheim vom Musiker und Humorforscher Frieda Butzmann. Nicht immer steht das Publikum die schrägen Coverversionen von Henry Mancini, Ennio Morricone, Freddie Mercury oder Serge Gainsbourg auch durch.
Also die Zuschauer haben so eine Halbwertszeit von 5 Minuten bis 10 Minuten und wir können aber doppelt so lange aushalten immer wie das Publikum. Ne? Dann sind die abgefrühstückt, weil das so ein Gefiepe ist, geht ja auf die Ohren.
Tja, so kann es auf die Ohren gehen, wenn die Nase uns die Flötentöne beibringt. Der Kollege Karl Krause hat uns gerade ein paar Minuten lang an der Musik des Original Oberkreuzberger Nasenflötenorchesters teilhaben lassen. Auf jeden Fall sollte man die Nase nicht unterschätzen. Das hat ja vorhin auch schon der Zellphysiologe Hans Hatt in unserer Sendung gesagt. Und gerade diese Erfahrung macht auf beklemmende Weise auch der Kollegienassessor Kowaljow in Nikolai Gogols Novelle Die Nase. Denn Kowaljow wacht nicht nur eines Morgens plötzlich ohne Nase auf, sondern ebenso plötzlich begegnet er ihr wieder auf der Straße. Aber von dieser zweiten Erfahrung ahnt er in diesem Moment noch nichts.
Er näherte sich ängstlich dem Spiegel und warf einen Blick hinein. »Weiß der Teufel, was für ein Unfug das sein mag«, sagte er und spuckte aus. »Wenn statt der Nase wenigstens etwas anderes da wäre, aber so rein nichts, gar nichts.« Er biss sich ärgerlich in die Lippen, verließ die Konditorei und beschloss, entgegen seiner Gewohnheit, niemanden anzusehen und niemandem zuzulächeln. Plötzlich blieb er wie angewurzelt vor der Tür eines Hauses stehen. Vor seinen Augen spielte sich ein unerklärlicher Vorgang ab. An der Auffahrt hielt eine Kutsche. Der Schlag öffnete sich, heraus sprang in gebückter Haltung ein Herr in Uniform und lief die Treppe hinauf. Wie groß war das Entsetzen und zugleich das Staunen Kowaljows, als er bemerkte, dass dies niemand anders als seine eigene Nase war. Bei diesem ungewöhnlichen Schauspiel schien sich vor seinen Augen alles zu drehen. Er spürte, dass er kaum noch imstande war, sich auf den Beinen zu halten. Dennoch beschloss er, koste es, was es wolle, ihre Rückkehr in die Kutsche abzuwarten. Dabei zitterte er wie im Fieber. Nach 2 Minuten kam die Nase tatsächlich wieder heraus. Sie trug eine goldbestickte Uniform mit einem hohen Stehkragen. Dazu Beinkleider aus Sämischleder, an der Seite einen Degen. Dem Hut mit der Plümage nachzuschließen, nahm sie den Rang eines Staatsrates ein. Alles wies darauf hin, dass sie irgendwo zu Besuch fuhr. Sie schaute nach rechts und links, rief dem Kutscher zu »Vorfahren«, setzte sich und fuhr davon. Der arme Kowaljow hätte beinahe den Verstand verloren. Er wusste nicht, was er von diesem merkwürdigen Vorfall denken sollte. Wie war es um alles in der Welt möglich, dass eine Nase, die er noch gestern im Gesicht gehabt hatte und die weder fahren noch gehen konnte, in einer Uniform steckte? Er lief der Kutsche nach, die glücklicherweise nicht weit fuhr, und vor der Kasaner Kathedrale stehen blieb. Er eilte in die Kathedrale. Kowaljow befand sich in einem derart verwirrten Zustand, dass er nicht die Kraft aufbrachte, auch nur ein Wort des Gebets zu sprechen, sondern in allen Ecken nur diesen Herrn in Uniform suchte. Schließlich erblickte er ihn. Er stand ganz abseits. Die Nase verbarg ihr Gesicht zur Gänze in dem hohen Stehkragen und betete mit dem Ausdruck majestätischer Andacht. »Sehr geehrter Herr«, sagte Kowaljow, indem er sich innerlich zu mehr Courage zwang, »sehr geehrter Herr!« »Sie wünschen«, antwortete die Nase und wandte sich um. »Ich finde es erstaunlich, sehr geehrter Herr. Mir scheint, Sie sollten doch Ihren Platz kennen. Und plötzlich finde ich Sie wo? In der Kirche?« »Nichts kann ich, gar nichts kann ich begreifen«, antwortete die Nase. »Drücken Sie sich klarer und verständlicher aus.« »Sehr geehrter Herr«, sagte Kowaljow im Bewusstsein der eigenen Würde, »ich weiß nicht, wie ich Ihre Worte verstehen soll. Hier geht es doch, wie mich dünkt, um eine höchst einleuchtende Sache. Oder wollen Sie? Sie sind doch meine eigene Nase.« Die Nase musterte den Major und runzelte die Brauen. »Sie irren, sehr geehrter Herr, ich bin mir selbst genug. Außerdem kann es zwischen uns keinerlei engere Beziehungen geben.« Nach diesen Worten wandte sich die Nase ab und betete andächtig weiter.
Tja, und so wie sie daherkommt, die Nase in Nikolai Gogols gleichnamiger Novelle auf zwei Beinen und in angemessener Kleidung, könnte sie eigentlich von der Kathedrale aus direkt zum internationalen Nasenkongress gehen, der allerdings ist keine Erfindung, sondern er findet tatsächlich in diesen Tagen statt, und zwar in Stuttgart. Und auf diesem Kongress geht es natürlich um Nasen, die dort sitzen, wo sie hingehören, nämlich im Gesicht, die aber ihren Trägern und Trägerinnen trotzdem Verdruss bereiten. Professor Wolfgang Gubisch ist Senior Director an der Klinik für plastische Gesichtschirurgie des Marienhospitals Stuttgart und spezialisiert auf funktionelle und ästhetische Nasenchirurgie. Guten Abend.
Guten Abend.
In der plastischen Gesichtschirurgie gelten gerade Nasenoperationen als besonders riskant. Warum?
Ja, weil sie sehr schwer zu erlernen sind. Sie sind technisch extrem aufwendig und die Nase hat nicht nur eine Bedeutung als Mittelpunkt des Gesichts, sondern man sollte auch mit ihr riechen können. Und beides unter einen Hut zu bringen, ist oft schwierig.
Das heißt, es fällt schwer, die funktionale Seite der Nase in Einklang zu bringen mit einer ästhetischen Veränderung der Nase.
Nicht unbedingt, aber die Ausbildungen sind nicht entsprechend. Das heißt, die plastischen Chirurgen lernen, wie man die Nase ästhetisch verändert, und die Hals-Nasen-Ohrenärzte lernen vorwiegend, wie die Funktion verbessert wird.
Was kann man denn bei einer Nasenoperation so falsch machen, dass die Nase am Ende, wie es dann ja auch leider heißt, verpfuscht ist?
Also erstens können sie die Strukturen der Nase so schwächen, dass sie in sich langsam, dass sie sich verändert, verformt und dass sie auch keine Luft mehr kriegen. Das sind die häufigsten Sachen. Zum Beispiel, dass man die Nase operiert, dann die Abstützungen der Nasenspitze so schwächt, dass die im Laufe der Zeit einfach runterkommt. Und das sieht dann ganz schlecht aus.
Nun kommen ja zu Ihnen auch Patientinnen und Patienten, die eigentlich an ihrer Nase nichts ändern müssten, die das aber aus ästhetischen Gründen wollen. Mit welchen Wünschen kommen die zu Ihnen?
Also die Patienten kommen meistens in unserer Gegend mit dem Wunsch einer Verkleinerung. Die Nase ist ja der Mittelpunkt des Gesichtes, und wenn Sie jemanden begegnen, schauen Sie ihm zuerst in die Augen. Wenn die Nase aber so groß ist, dann kommen Sie gar nicht bis zu den Augen. Und das merkt der Gegenüber. Und das stört ihn. Und deshalb wünscht er, dass die Nase unauffällig ist. Es gibt ja nicht die schöne Nase, sondern nur die unauffällige, harmonisch ins Gesicht passende Nase.
Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo Sie bestimmt auch beraten sollten und müssen und es wahrscheinlich auch tun, welche Nase passt zu welchem Gesicht. Denn wenn man sie dann zu sehr verkleinert, dann ändert das Gesicht ja völlig seinen Ausdruck. Das müssten Sie den Patienten ja auch klar machen, ne?
Da haben Sie völlig recht, das ist so. Das muss man die Patienten, denn man muss individuell jede Nase extra mit dem Patienten planen und man muss auch die Wünsche kennen. Und das ist auch in den verschiedenen ethnischen Gruppen unterschiedlich. Also ich operiere auch in der ganzen Welt, und wenn ich in Indien operiere, ist das Schönheitsideal ein ganz anderes, als wenn ich hier in Europa operiere.
Ich habe gehört, wir in der Redaktion haben gehört, dass gerade auch viele Iranerinnen von Nasenkorrekturen Gebrauch machen wollen, obwohl deren Nase nach Ansicht vieler Menschen als besonders schön und eigentlich erstrebenswert gilt. Haben Sie diese Erfahrung auch?
Da haben Sie völlig recht. Ich selber habe auch mehrere Operationskurse im Iran gegeben. Im Iran werden pro Kopf die meisten Nasen operiert. Und zwar ist es so, dass wenn Sie in den Iran einreisen, sehen Sie schon am Flughafen, spätestens im Hotel, Frauen mit einem Nasengips sitzen. Das heißt, man zeigt, dass man die Nase operiert hat. Und es ist sogar so, dass viele einen Nasengips tragen, obwohl sie sich gar nicht haben operieren lassen, sondern weil sie en vogue erscheinen wollen. Und leider ist es so, ich bin auch der Meinung, dass die persische Nase bei Frauen wirklich sehr attraktiv ist und die Frauen schön macht. Und leider haben viele die Idee, eine westliche kleine Stupsnase zu haben. Und das sieht abscheulich aus.
Wie ist es mit hierzulande mit dem Interesse oder dem Wunsch, sich die Nase korrigieren oder verändern zu lassen? Kommen mehr Leute, als das früher der Fall war?
Also das kann ich so nicht beurteilen, weil wir als Zentrum so viele Patienten haben, dass wir gar nicht alle operieren können. Aber das ist nicht überall so. Und aus Amerika geht der Trend, dass die Nasen zwar immer noch die fünfthäufigste Operation sind, das sind ungefähr 220.000 Nasenoperationen pro Jahr nach den Statistischen der amerikanischen ästhetischen Chirurgen. Aber es finden sich immer weniger Chirurgen, weil das Risiko, dass es nicht gelingt, einfach viel höher ist. Und die verdienen ihr Geld lieber mit irgendwelchen Fillerspritzen oder mit Brustvergrößerungen.
Wir haben im Verlauf unseres Gesprächs immer wieder fast stillschweigend vorausgesetzt, dass es vorwiegend Frauen sind, die sich die Nase verändern lassen wollen. Wie ist es denn mit den Männern eigentlich?
Das stimmt nicht. Also ich kenne auch sehr viele Männer. Wobei viele meiner Kollegen sagen, bei Männern, das ist eine Red Flag. Das heißt, muss man immer besonders aufpassen. Andererseits ist es so, dass
in Deutschland... Was heißt Red Flag? Ja,
Red Flag heißt Vorsicht, möglichst nicht operieren.
Ah, warum nicht?
Aber... Ja, weil die Männer, die sich die Nase operieren, die gelten in der Regel als narzisstisch, die dann an allem was auszusetzen haben, sodass man mit denen nie zufrieden sein wird. Aha. Das kann ich nicht bestätigen, aber man muss ja sagen, in Deutschland, diese Gruppe ist sehr sportlich aktiv und Fußball ist der häufigste Sport und körperbetonte Sportarten, da bleibt es nicht aus, dass die Nase was abkriegt. Besonders schlimm ist es vor allem im Handball. Und diese Patienten, wenn die ihre Karriere beendet haben, dann kommen sie und sagen, ich möchte mir jetzt die Nase richten, damit ich wieder gut Luft bekomme. Und wenn ich sie schon operieren lasse, dann möchte ich auch, dass sie normal aussieht, dass der große Höcker weg ist oder so. Das ist also, deshalb gibt es bei mir auch genauso viele Männer.
Wie weit können Sie denn den Wünschen Ihrer Patientinnen und Patienten entgegenkommen? Ist es zum Beispiel möglich, Menschen eine ja komplett neu aussehende Nase zu geben?
Möglich ist vieles. Ob es sinnvoll ist, ist was ganz anderes. Weil man sollte den Typ eigentlich nicht ändern. Ich glaube, wenn jemand den Typ ändern lassen möchte, dann müssen sie unbedingt auch Kontakt mit einem Psychiater aufnehmen, ob der nicht an einer Wahrnehmungsstörung leidet. Diese Dysmorphophobie, dieses Dysmorphophobie-Syndrom ist ja was plastischen Chirurgen sehr häufig begegnet. Und diese Patienten muss man vorher ausfiltern, die einfach nicht nur falsche Vorstellungen haben, sondern falsche Vorstellungen von sich selber. Sie haben ein falsches Selbstbild und die Patienten muss man unbedingt aussondern.
Professor Wolfgang Gubisch, Senior Director an der Klinik für plastische Gesichtschirurgie des Marienhospitals Stuttgart und spezialisiert auf funktionelle und ästhetische Nasenchirurgie. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, heute mit einer Ode an die Nase. Die finden wir natürlich auch bei Cyrano de Bergerac, dem Helden des gleichnamigen Dramas von Edmond Rostand. Und zwar finden wir bei ihm das eine wie das andere, die Nase und die Ode. Und beides von beeindruckendem Reichtum. Denn als ein gewisser Valverde zu ihm sagt, sie haben eine sehr, sehr lange Nase, da findet Cyrano diesen Satz vor allem mager.
Fällt Ihnen nichts mehr ein? Mir vielerlei. Und auch die Tonart lässt sich variieren. Ausfallend. Trüg ich diese Nasenmasse, ich ließe sie sofort mir amputieren. Freundlich. Trinkt sie nicht mit aus ihrer Tasse? Aus Humpen schlürfen sollten sie die Suppe. Beschreibend. Felsgeklüfte, Berg und Tal, ein Kap, ein Vorland, eine Inselgruppe. Neugierig. Was ist in dem Futteral? Ein Schreibzeug oder eine Zuckerzange? Anmutig. Sind Sie Vogelfreund, mein Bester, und sorgten väterlich mit dieser Stange für einen Halt zum Bau der Schwalbennester? Zudringlich. Wenn Sie Tabak rauchen und ihr der Dampf entsteigt zum Firmament, schreit dann die Nachbarschaft nicht laut. Es brennt? Warnend. Sie sollten große Vorsicht brauchen, sonst zieht das Schwergewicht Sie noch kopfüber. Zartfühlend. Spannen Sie sich ein Schutzdach drüber, weil sonst im Sonnenschein Sie bleichen muss. Modern. Wie praktisch diese Haken sind, um seinen Hut dran aufzuhängen. begeistert. Wenn sie niest im scharfen Wind, braucht nur ein Teil von ihr sich anzustrengen. Tragisch. Ein Turm von Babel, wenn sie schwillt, bewundernd. Für Odeur, welch Aushängschild. Bäurisch. Potzdonnerschlag, was sagst du, Stoffel? Zwergkürbis oder riesige Kartoffel? Geschäftlich. Haben Sie vielleicht im Sinn, sie zu verlosen? Erster Hauptgewinn? Dergleichen hätten Sie zu mir gesagt, wenn Sie Gelehrsamkeit und Geist verbänden.
Das sagt Cyrano de Bergerac in dem gleichnamigen Versdrama von Edmond Rostand. Cyrano ist wahrscheinlich eine der berühmtesten Langnasen der Weltliteratur, wobei sich ähnlich lange Nasen wie die seine auch immer wieder in einer anderen Kunstform finden, und zwar in der Karikatur. Darüber habe ich mit dem Karikaturisten Achim Gräser gesprochen, der regelmäßig für die Titanic, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und den Stern zeichnet. Ich habe ihn gefragt, wie wichtig ist die Nase für Ihre Karikaturen?
Die Nase ist merkwürdigerweise das Ding, das ich bei einer Porträtzeichnung oder bei einer Porträtkarikatur als erstes zeichne.
Warum kommt Ihnen das merkwürdig vor?
Ja, ich glaube, dass es andere Kollegen gibt, die anders rangehen. Kann ich mir vorstellen, aber für mich käme keine andere Variante in Frage. Das hat sich einfach so eingeschlichen. Und ob das jetzt allerdings jetzt so sehr an der Bedeutung der Nase für die Typologisierung von jemandem hängt, das weiß ich jetzt gar nicht. Es kann sein, dass es einfach nur die Mitte ist, um die sich herum sich dann der Rest gruppiert, also dass man ein klares Ordnungsschema hat.
Vielleicht auch das Herausragendste an einem Gesicht und deswegen für Sie besonders sinnvoll, an der Stelle anzufangen?
Ja, es erlaubt ja auch, die Typen festzumachen, stärker zu markieren. Wir zeichnen ja keine sogenannten Nasenmännchen. Das ist ja der etwas abschätzige Begriff für Karikaturzeichnerei. Meistens von Menschen der gehobenen künstlerischen Ebene runtergeguckt auf uns. Sondern wir versuchen einigermaßen die Typen zu individualisieren. Trotzdem arbeiten wir natürlich mit Klischees. Das geht ja sonst gar nicht anders bei der Karikatur. Und dass die Nasen eben Botschaften für den Betrachter, was die Typisierung angeht. Zum Beispiel, ich kann Ihnen Beispiele geben, für einen Menschen aus der Geldbranche, für irgendeinen Bankangestellten oder für einen Vertreter, Handelsvertreter, eignet sich sehr, eine raubvogelhafte Nase zu zeichnen, das so eine gewisse Gefahr ausstrahlt, also so die Gier und versteckte Gaunerei von solchen Menschen ganz gut trifft.
Da wecken Sie die Assoziation zum Raubvogel, haben Sie gesagt. Sie haben eben schon das Wort Klischee erwähnt, dass Sie sich gewisser Klischees bedienen. Es gibt ja zum Beispiel auch das sehr üble Klischee der sogenannten jüdischen Nase. Wie sehr haben Sie sowas im Hinterkopf, wenn Sie eine Karikatur machen, dass Sie nicht sozusagen in die Falle tappen, diese Klischees zu bedienen, was Sie ja wahrscheinlich nicht wollen, nehme ich an.
Nee, das will man natürlich nicht. Das ist ja eigentlich, also diese jüdische Knollennasen ist ja eigentlich der grafische Grundbegriff für das, was Stürmerstil genannt wird. Das hat halt immer so zwei Seiten. Also so ein Klischee macht natürlich den Transport einer Botschaft leichter. Also man kann davon ausgehen, dass man unmissverständlich bleibt und schnell verstanden wird. Andererseits ist es halt natürlich einfach auch gnadenlos ungerecht und vereinfachend. Wir erzählen ja Witze mit unseren Zeichnungen und das setzt voraus, dass es eine gewisse Basis gibt im Wissen und in der Erkenntnis von Dingen, um darauf aufbauend halt eben diesen komischen Effekt zu konstruieren.
Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Sie haben eben den Geschäftsmann genannt, aber nehmen wir mal die schöne Frau. Wenn Sie eine schöne Frau karikieren wollen, wie gestalten Sie deren Nase?
Klein, so stupsig, also alles andere wäre unangemessen. Ja.
Das heißt,
also, wenn man eine Hexe zeichnet, das Gegenteil davon ist, also eine Hexe würde ich immer zeichnen mit so einer höckerigen Knollennase mit Warze drauf. Das verfolgt ja ausdrücklich den Plan, eine hässliche Frau zu zeichnen. Und für die Schöne gilt es umgekehrt.
Das heißt, da gibt es schon so eine Übereinkunft innerhalb Ihrer Zunft oder auch zwischen Ihnen und dem, was Sie als Ihr Publikum betrachten, dass man sich da auf bestimmte Ideale verständigt hat und die dann auch bedient und nicht jetzt etwa jetzt hergeht und mal versucht, es ganz anders zu machen.
Ja, also soweit das die Karikatur betrifft, muss die Botschaft schnell erkennbar sein oder das Sujet muss schnell erkennbar sein, der Rahmen, in dem eine Szenerie da sich zuträgt, muss sehr schnell erkennbar sein und alles, was das Verständnis dafür stört, muss halt wegbleiben. Und der Rückgriff auf Klischees, auf grafische Muster ist natürlich selbstverständlich, um das zu befördern.
Sie karikieren ja nicht nur Menschen, die Sie sich selber ausdenken, sondern Sie karikieren ja ab und an auch Prominente, deren Gesichtszüge bekannt sind. Welche und wessen Nasen sind da für Sie besonders reizvoll?
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Muss ich gestehen, das ist ein Kampf immer mit der Ähnlichkeit und Die Nase ist dabei eigentlich, die ist am ehesten erkennbar und die ist eigentlich das geringste Problem in der Ähnlichkeitsabbildung von Menschen.
Und umgekehrt, wenn die Nase nicht gelungen ist, dann ist auch die ganze Karikatur nicht gelungen.
Ja, das fällt aber dann aber auch sehr schnell auf und kann dann entsprechend korrigiert werden. Ne?
Sagt der Karikaturist Achim Gräser, mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Hatschi, eine Ode an die Nase, der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt erfahren wir von dem Kabarettisten Konrad Beikircher, wie wichtig die Nase gerade auch für alle diejenigen von uns ist, die des Hessischen mächtig sind.
Der Hesse hat das Sprach- und Sprechzentrum im vorderen linken Nasenflügel. Was natürlich den Vorteil hat, dass die Wörter da jetzt einfach nur von der Nase im Mund tröbeln und schnell nach draußen kommen können. Zweitens gibt es natürlich dadurch diesen feinen nasalen Klang des Hessischen. Drittens natürlich, dadurch bedingt kann der Hesse also schneller babbeln als jeder andere sprechende Mensch auf der Welt, gell? Viertens natürlich bedingt auch dadurch, dass der Hesse erst einmal babbelt und dann später vielleicht auch einmal nachdenkt, gell? Ja, weil nachdenken kann er ja erst, wenn er das gehört hat, was er gesagt hat, damit das dann übers Ohr ins Hirn, gell? Also, nun, dann, ja, wisst ihr. Aber der Hesse hat ja nun also das Sprachzentrum da im linken vorderen Nasenflügel. Und jetzt, wenn er das Wort Ei zum Beispiel aussprechen möchte, der Hesse, gell, dann nimmt er das Wort Ei auf durch die Nase. Natürlich muss er erstmal am Sprachzentrum vorbei. Dann geht das hin so am Zäpfchen, gell, vorbei, an der oberen Seite, an der unteren Seite des oberen Gaumens, bis zu den Schneidezähnen. Hinter den Schneidezähnen passiert das Wunder, weil da teilt der Hesse das Wort. Das E bekommt einen Linksdrall oder Spin, wie die Physiker sagen. Das I bekommt einen Rechtsspin und das Wort verlässt stereo den hessischen Mund. Unwahrscheinlich. Ne? Und das klingt dann so. Ich hätte mal gerne zum Frühstück mal so ein kleines Eiche.
Konrad Beikircher über das Sprach- und Sprechzentrum des Hessen, das er im vorderen linken Nasenflügel entdeckt bzw. verortet hat. Also sprechen kann sie auch die Nase, ebenso wie Flöte spielen, atmen und natürlich riechen. Und diesem Kerngeschäft der Nase wollen wir uns jetzt noch einmal zuwenden, denn mitten im Leben sind wir von Gerüchen umgeben. Und es gibt eine Künstlerin, die uns mit der Nase genau darauf stoßen will, indem sie nämlich Gerüche sammelt und dann künstlerisch verarbeitet. Es handelt sich um die norwegische Geruchskünstlerin Sissel Tolas, die seit 2006 an der Harvard Business School forscht und lehrt, und zwar als Professorin für unsichtbare Kommunikation und Rhetorik. Werner Bloch hatte vor einiger Zeit Gelegenheit, sie zu besuchen.
Abgefüllt in kleine, luftdichte Aluminiumgläser bewahrt Sissel Tolas Düfte auf. Darunter so bizarre Mischungen wie die von Hundekot und Rosenöl. Essenzen, die, wenn sie genau im richtigen Verhältnis abgestimmt werden, feine Nasen durchaus reizen.
Ich glaube, das ist nur eine Frage, ob du willst oder nicht, deine Nase trainieren. In unserer Gesellschaft gibt es viele Gerüche, aber das ist das Problem. Wir haben zwei Wörter, das zu beschreiben. Also es riecht gut oder schlecht.
Wir haben verlernt zu riechen, meint Sissel Tolas. Wir nennen Gerüche meist nur gut oder schlecht und haben keine Sprache dafür. Tolas, die Linguistik, Chemie, Mathematik und Kunst studiert hat, ist dieser Sprache der Gerüche auf der Spur. Der moderne Mensch, sagt sie, sei ein Analphabet im unsichtbaren Reich des Geruchs. Unsere Gesellschaft habe uns mit einer Reihe künstlicher Gerüche und einem Meer von Duschgels und Deodorants den Weg zum richtigen Riechen verstellt. Nur Kinder riechen noch wirklich und unverfälscht.
Tolerant. Es fängt mit der Nase an. George Orwell, ja? You can be tolerant in all levels of religion, color. But if you can understand each other's smell, that's the end of the communication, end of the story. Und das ist so geblieben.
Sich nicht riechen können, das wusste auch Orwell, ist das Ende der menschlichen Gemeinschaft. Geruch definiert Identität. Deshalb wird der Fremde, der Andersriechende, oft als der schlechter Riechende empfunden. Zum Beispiel der Afrikaner in Europa oder der Europäer in Afrika. Aber, sagt die sehr blonde, sehr blauäugige Sissel Tolas, es gibt keine objektiv schlechten Gerüche. Menschen riechen nicht besser oder schlechter, sie riechen anders. Umso mehr zielen rassistische Vorurteile auf den Geruch ab.
Besonders mit Geruch. Es ist so ein sensibles Feld. Man verurteilt ohne Grund, ja?
Besonders stark riecht, wer Angst hat. Er sondert eine bestimmte Art von Schweiß ab. Und den benutzt Sissel Tolas auch für ihre Kunst. In Peking zeigt sie, kurz vor den Olympischen Spielen, eine weiße, scheinbar leere Wand, die aber mit dem Schweiß heftig transpirierender Männer präpariert wird. Männer, die unter Platzangst und Sozialphobien leiden und die übrigens aus ganz verschiedenen Kontinenten kommen. Deren Schweiß hat Sissel Tholas in einem komplizierten Verfahren synthetisch nachempfunden. Durch Kratzen an der Wand werden die Geruchsmoleküle aktiviert, der Besucher riecht den Angstschweiß der Männer. Tholas erstellt damit so etwas wie ein Geruchsporträt, das viel weiter geht als das optische Porträt, denn diese Männer zeigen ihr Innerstes. Fast ein olfaktorisches Röntgenbild ihrer Seele.
So wie du mit Farbe malst, kannst du mit Gerüchen Geruchsbilder aufbauen. So wie man von Noten Musikstücken komponiert, kann man mit Duft Gerüchbilder komponieren.
Die Reaktionen auf diese Geruchsbilder sind äußerst heftig. Manche Besucher fühlen sich abgestoßen bis hin zum Brechreiz. Andere finden es anziehend. Auch Frauen und Männer reagieren völlig unterschiedlich. Aber das beweist, wie umwerfend die Wirkung unseres Geruchssinns immer noch ist. Übrigens, auch die CIA hat sich dafür interessiert. Nach einer Ausstellung am MIT in Boston bekam Sissel Tholas die Anfrage, ob sie nicht genau analysieren könne, wie Terroristen riechen. So könnte man die Terroristen am Geruch erkennen und etwa am Flughafen abfangen. Körpergeruch statt Fingerabdruck. Aber Sissel Tholas sagt, nein, sie hält das für gefährlich und mit der Menschenwürde nicht vereinbar.
Man kann alles machen, aber wisst ihr das? Das für mich war keine Frage. Ich will es nicht machen. Ich habe so Telefonaten gehabt und E-Mails gekriegt, immer noch. Ich antworte nicht mehr.
Also, indem unsere Nase Gerüche aufnimmt, verrät sie uns auch viel über andere Menschen. Und nicht nur das, sie kann uns auch zu ästhetischen Erlebnissen verhelfen. Denn so wie es den Augen- und den Ohrenschmaus gibt, können uns auch Düfte in ihren Bann schlagen, können sie zu einem, wie es dann heißt, olfaktorischen Genuss werden. Und zwar umso mehr, je künstlerischer sie für uns komponiert und um uns herum erzeugt werden. Genau das macht Wolfgang Georgsdorf, olfaktorischer Multimedia-Künstler. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie benutzen dazu eine Art Geruchsorgel, die Sie selbst entwickelt haben und die nicht nur im künstlerischen Sinne, sondern auch im technischen Sinne eine Installation ist. Wir hören mal kurz, wie sie klingt. So, also klingt die Geruchsorgel, die Sie entwickelt haben, Herr Georgsdorf. Wie funktioniert sie denn?
Das waren nicht die Geräusche der Geruchsorgel, Geräusche eines Soundtracks, der gespielt worden ist,
okay,
um zu zeigen, wie Klänge mit Gerüchen synchronisiert werden können und was es auf die menschliche Wahrnehmung für eine Wirkung hat, wenn wir den Klang des Urwaldes, den Klang des Flughafens oder einer Maschine hören und gleichzeitig den Geruch dazu riechen. Das sind Synosmien mit Soundtracks zu Soundtracks, wie wir sie auch nennen. Und das waren die Geräusche.
Also praktisch die akustische Begleitung zu dem, was Sie an Gerüchen erzeugen mit Ihrer Geruchsorgel?
Nein, noch genauer gesagt, ja, in einem speziellen Fall ein bestimmtes Musikstück, das für eine bestimmte künstlerische Ausdrucksform so benutzt worden ist. Aber mich interessiert am meisten die reine Geruch und die reine hochfrequente Geruchssequenz, die so schnell gespielt und wahrgenommen werden kann in kollektiver Wahrnehmung, dass wir einen semantischen Raum betreten. Das heißt, dass wir Geschichten mit Gerüchen erzählen können. Das muss man sich in der Praxis so vorstellen, dass die Besucher in dem Raum, Osmodrom nenne ich den Raum, in dem das Osmodrama stattfindet, mit jedem Atemzug praktisch, den sie tun, einen neuen Geruch wahrnehmen, ohne dass der sich mit dem vorhergehenden oder dem nachfolgenden vermischt. Und das ist etwas, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Deswegen konnten wir diese Kunst, dieses Theater für die Nase, das ich Osmodrama nenne, auch noch nicht aufführen.
Wie schaffen Sie das denn, dass nicht der Duft vom nachfolgenden Duft überlagert wird oder seinerseits einen Duft überlagert, der vorher da war?
Mit einem ganz raffinierten Zusammenspiel verschiedener Luftströme, die verwirbelungsfreie Kolbenströmungen in dem Osmodrom erzeugen, sodass wir keine ungewollten Vermischungen haben und auch keinen wirklichen Wind als solchen spüren. Und dennoch ziehen die Gerüche an uns vorüber, durch uns durch sozusagen. Wir gehen da noch einen Schritt weiter. Wir drehen dann die Stühle um. Das Publikum sitzt mit dem Rücken zum Smeller, zu der Installation, die man sich, man muss sich das, ist schwer zu erklären, wie es aussieht, aber auf osmodrama.com kann man ja verschiedene Filme und Fotos davon sehen. Dann drehen sich also die Besucher mit dem Rücken zum Smeller und mit dem Gesicht zur Rückwand und sehen da auf einer Projektion oder einer Rückprojektion einen Film. Und dann kommen die Gerüche von hinten, und zwar szenengetreu. Auch das haben wir versucht und es ist uns gelungen, zum Beispiel in dem Osmodrama-Festival 2016, wo wir Edgar Reitz, Die andere Heimat, einen 3 Stunden langen Film, Schwarz-Weiß-Film, szenengenau mit Gerüchen synchronisiert haben.
Das war praktisch so ähnlich, wie man das im Anfang der Filmkunst gemacht hat mit Live-Musik, die es ja als Filmmusik nur gab, weil die Filme ja selber noch stumm waren. Sie müssen dann natürlich das, was Sie da an Gerüchen komponieren, anpassen, dem, was zu sehen ist. Aber wenn wir das Stichwort Komponieren schon mal nehmen, wenn wir Ihre Kunst mal mit der eines Musikers vergleichen, der eine Symphonie zum Beispiel komponiert, wie komponieren Sie die Abfolge der Gerüche, die Sie Ihrem Publikum präsentieren?
Der Vergleich mit der Musik ist immer wieder und in vielfältiger Weise sehr zutreffend und drängt sich immer wieder auf. Wir haben es in beiden Künsten mit etwas Zeitbasiertem oder auch Durationalem, also etwas, das einen Anfang, einen Verlauf und ein Ende hat, zu tun. Das ist beim Theater so, bei der Musik so und auch beim Osmodrama so. Ich komponiere, ich habe mehrere Notationssysteme entwickelt inzwischen. Das eine ist ein rein musikalisches Notationssystem, nämlich die ganz normale Notenschrift, in der ich auch Geruchsakkorde komponieren kann. Wenn ich zum Beispiel 64 Tasten auf einem Keyboard, auf einem MIDI-Keyboard, wir können die Gerüche ja abspeichern, wir können sogar Internetübertragung von präzisen Geruchssequenzen machen. Seit 2012 machen wir das auch im Experiment schon. Dann schreibe ich diese Gerüche also auf mit einer Notenschrift und jede Taste auf diesem Keyboard ist einem Grundgeruch, einem Basisgeruch zugewiesen. Und da schreiben wir, wie wir es ja auch in der Musik machen, nämlich punktgenau und Sekunden, Bruchteil von Sekunden genau die Pausen und die verschiedenen Tonhöhen anschreiben und wiedergeben können wir das auch mit dem Smeller 2.0, so heißt die Maschine, mit der wir jetzt arbeiten, die ich da entwickelt habe. Und ich kann es aber auch aufschreiben mit einem Notationssystem, das so ähnlich aussieht wie ein Horoskop, wo auf einem Kreis jetzt beispielsweise 64 oder im Smeller 3.0 dann 128 Grundgeruchskomponenten aufgezeichnet sind, die dann verbunden werden mit Traversen, dass deutlich wird, was nach welchem Geruch welcher weitere kommt oder welche miteinander addiert werden, in welchen Bruchteilen von Sekunden. Und eine andere Variante ist einfach aufzuschreiben auf einer Tabelle mit Zeiten dazwischen, welche Pausen zwischen dem Erströmen der Gerüche sein sollen. Und dann werden sich im Smeller in genau den richtigen Sekundenbruchteilen elektronische Magnetventile öffnen und die Gerüche freisetzen, die dann am Weg zum Zuriecher, muss man sagen, also ja. dem Publikum, der ist kein Zuschauer, der ist dann ein Zuriecher, wahrgenommen werden. Und das Ganze ist die Komposition des Osmodrama, so heißt die Kunst, ist dann eine Synosmie. Symphonie können wir ja nicht sagen, weil die ist für den Klang, Sym und Phonos, aber Synosmie, also das Zusammenspiel von Gerüchen. Melodies wären dann die kleinen Takte und Sequenzen, die eine Synosmie ergeben. Wir mussten ja im Verlauf dieser Entwicklung, dieser neuen Kunstform ja auch etliche neue Vokabeln entwickeln, um überhaupt darüber sprechen zu können. Und es funktioniert so gut. Jetzt ist auch in der Wissenschaft einige Aufmerksamkeit dem schon geschenkt worden, weil sich herauszustellen scheint gerade, dass Depressive mit dem Osmodrama durch das Exponiertsein diesen Geruchssequenzen tatsächlich geheilt werden können, dass sie die Symptome der Depression verlieren, wenn sie dem länger ausgesetzt sind. Hier beginnen gerade Kooperationen mit Universitätsinstituten zu diesem Thema und die Ergebnisse werden dann veröffentlicht werden irgendwann.
Wolfgang Georgsdorf, olfaktorischer Multimedia-Künstler, also ein Künstler, der mit Gerüchen arbeitet, und das wird man in wenigen Monaten erleben können, zum Beispiel in einer Ausstellung mit dem Titel Welt ohne Außen vom 8. Juni bis zum 5. August im Martin-Gropius-Bau in Berlin. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Eine Ode an die Nase haben wir ihn genannt. Und da wir an diesem Wochenende quasi direkt vor unserer Nase, nämlich in Wiesbaden, einen Sonderparteitag der SPD vor uns haben, also einer Partei, die sehr gerne mal wieder die Nase vorn hätte, schaut meine Kollegin Claudia Sauter jetzt noch auf einen Mann, dem das Schicksal in den letzten 12 Monaten gleich mehrfach eine Nase gedreht hat. Und zwar gerade auch deshalb, weil ihn die eigene Nase immer wieder im Stich ließ.
Rückblickend ist es leicht, Martin Schulz nachzusagen, dass er keinen Riecher für drohendes Unheil hatte. Keine Nase dafür, dass kollektive Euphorie ein Rauschzustand ist, dem zwangsläufig die Schmerzen des Entzugs folgen. März 2017, Sonderparteitag der SPD in Berlin. Martin Schulz wird zum Parteivorsitzenden gewählt.
Gültige Stimmen 605, mit Ja haben gestimmt 605 Genossinnen und Genossen.
Wahlergebnisse wie diese sind der Pollenflug der Politik. Er treibt Freudentränen in die Augen, verstopft aber die Nase und löst den von Allergikern gefürchteten Fließschnupfen aus. 100% der Stimmen. Klar hatte Martin Schulz keine Witterung mehr für vergiftete Komplimente sogenannter Freunde.
Politische Entscheidungen brauchen einen kühlen Kopf, keine Frage. Aber sie brauchen auch ein heißes Herz. Und Martin, du hast wirklich beides. Aus Lebenserfahrung, aus Lebensklugheit, nicht angelesen, hast du auch ein großes und heißes Herz, wenn es um die Menschen geht, für die du dich einsetzt. Und das macht dich zu einem exzellenten Vorsitzenden der deutschen Sozialdemokratie.
Eine echte Hundeschnauze eben, dieser Sigmar Gabriel. Der hatte schon früh gerochen, dass das mit seiner Kanzlerkandidatur nichts werden würde und deshalb Martin Schulz die Wurst vor die Nase gehalten. Wir wissen, was daraus wurde. Schulz verlor die Eigenwahrnehmung.
Ich bin sowohl gefühlt als auch faktisch der bessere Kandidat.
Und Schulz verlor die Fremdwahrnehmung, wenn er sie denn je besaß. Zwar war er 22 Jahre lang Abgeordneter im Europaparlament und zweimal auch dessen Präsident. Aber Brüssel ist nicht Berlin. In den Geruchszonen der SPD-Zentrale fand sich Martin Schulz nicht zurecht. Umzingelt von politischen Beratern, von Meinungsforschern und vermeintlichen Parteifreunden verlor er erst die Orientierung, dann die Bundestagswahl, schließlich auch das Außenministerium in der Großen Koalition, ein Amt, das sein politischer Rettungsanker werden sollte. Ach ja, und SPD-Vorsitzender ist er natürlich auch nicht mehr. Am kommenden Sonntag werden in Wiesbaden diejenigen, die Martin Schulz noch vor einem Jahr zujubelten, wohl diese Dame zur Vorsitzenden wählen.
Da da di da 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 da. Ich mach mir die Welt wieder wie sie mir gefällt.
Andrea Nahles, die designierte SPD-Bundesvorsitzende bei einem früheren Auftritt im Bundestag, wo der einfache Abgeordnete Martin Schulz ihr künftig bei solchen Gesangseinlagen zuhören kann. Vielleicht sollte man dazu dann das Oberkreuzberger Nasenflötenorchester als Begleitung engagieren. Im Redaktionsorchester von HR2 Kultur der Tag spielten in dieser Woche Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Claudia Sauter, Birgit Spielmann und Dorothea Schuler. Unsere Sendungen, auch die heutige über die Nase, können Sie nachhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich überlasse nun das Schlusswort Heinrich Heine und 4 kleinen Zeilen, die er der Nase gewidmet hat.
Gott gab uns nur eine Nase, weil wir 2 in einem Glase nicht hineinzubringen wüssten und den Wein verschlabbern müssten.